Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
In den letzten Wochen, da haben wir ja so manche Loblieder gesehen auf Plakaten, ja? Ich habe jetzt bewusst mal ein Österreichische genommen, damit keiner meint, ich will jetzt für irgendeine Partei hier Werbung machen. Im Wahlkampf, da preisen sich ja die Parteien immer an. Und sie versprechen immer, wenn man auf sie setzt und ihnen die Stimme gibt, dann werden sie auf jeden Fall das Land zum Guten verändern. Und ich nehme ihnen ja mal an, das nehme ihnen mal ab, dass sie das auch meinen. Aber sie kommen und sagen, wir haben das Rezept, wir haben die Lösung für die Probleme. Mir kommt das manchmal so vor, wie wenn jemand verspricht, einen Baum zu pflanzen. Wenn ich einen Baum pflanze oder wenn ich verspreche, wenn du mich wählst, dann pflanze ich einen Baum. Erstmal weiß ich nicht, ob aus dem Samen tatsächlich der Baum aufgeht. Ich habe schon manchmal so Eicheln irgendwo in den Topf rein und die wollten keine Eicheln, wollten gar nicht wachsen. Ja? Dann ist der Blumentopf nicht gefallen oder was weiß ich, oder hat die Wildschweine ihn gefressen. Jedenfalls, wenn dann tatsächlich der Baum wächst, das heißt noch lange nicht, dass der anwächst, wenn ich ihn pflanze. Vor einiger Zeit einen Birnbaum gepflanzt, ja, irgendwann ging er ein. Also es gibt viele Faktoren, die da mitsprechen, ob dann wirklich etwas draus wird. So ist es auch, denke ich, mit Versprechen vor der Wahl. Wenn Leute sagen, wir werden das und das tun, wir werden diesen Baum pflanzen, wir werden jenen Baum pflanzen. Und es haben schon manche was versprochen und haben dann hinterher wurden sie unsanft von der Realität eingeholt und mussten einsehen, dass das, was sie so vollmundig versprochen haben, gar nicht realisierbar war. Von der Wirklichkeit überholt. Die Wähler, wir hoffen natürlich, dass die, die heute was versprechen, sich morgen noch daran erinnern und dass sie dann auch wirklich die Kraft haben, das zu tun, was sie versprochen haben. Etwas anders ist der Fall jetzt im Alten Testament bei einem Mann, der heißt Jesaja. Jesaja, der hat zuerst etwas gesehen von der Macht Gottes. Der hat nicht gehört, dass Gott sagt, ich verspreche dir, wenn du mir folgst, dann wirst du das und das und das tun. Sondern das Erste, was Jesaja erlebt hat, als Gott ihn berufen hat, war, dass er überwältigt war von der Macht und Herrlichkeit Gottes. Von seiner Heiligkeit überwältigt. Das hat ihn förmlich fast weggespült. Und dann hat Jesaja, als dann Gott gefragt hat, wen sollen wir senden, wer will unser Bote sein, hat er gesagt, hier, das mache ich. Diesem Gott, der so mächtig, so herrlich, so heilig ist, diesem Gott will ich natürlich dienen. Und dann beruft Gott den Jesaja. Aber dann kündigt er schlimme Zeiten an. Dann kündigt Gott etwas an und sagt schon in seiner ersten Rede, Jesaja 6, bei der Berufung Jesajas, sagt Gott, es wird ganz schlimme Sachen kommen. Es wird ein Gericht Gottes über das Volk hereinbrechen. Und er sagt, das, was jetzt noch so schön dasteht wie so ein Baum, da wird nur ein Baumstumpf übrig bleiben. Ich meine, ich habe beides schon mal versucht. Ich habe schon Bäume gepflanzt und ich habe auch schon welche gefällt. Also wenn man sich das vorstellt, da ist ein Baum, der hat die 100 Jahre gebraucht oder länger, um zu wachsen. Ja? Was hat der an Stürmen erlebt? Was hat der an Borkenkäfern überstanden? Und dann ist er da und hat so einen Stamm. Ja? Und dann komme ich da mit der Kettensäge und ein paar Minuten liegt er da. Ein trauriges Bild, oder? Wenn Gott hier über sein Volk sagt, es wird nur ein trauriger Stumpf übrig bleiben. Von all der Pracht, die ihr erwartet, wird nichts mehr da stehen. Nur ein Stumpf wird übrig bleiben. Und dann beginnt aber ja die Botschaft des Jesaja. Und wir erinnern uns dann, und das lesen wir oft in der Adventszeit, Jesaja 11. Jesaja sagt, ein Spross aus diesem Stamm Isais, Isai war der Vater von David, ja, aus diesem Stamm wird ein Spross hervorgehen. Und dann schreibt er, was dieser Spross tun wird. Dass also das Gericht Gottes, dass da dieser mächtige Baum einfach gefällt wird, dass das nicht das letzte Wort ist. So, und jetzt beginnt der heutige Predigttext. Jesaja 11 haben wir gesagt, dass Jesaja ankündigt, der Spross aus dieser Wurzel Isais wird wachsen, wird aufgehen und wird das Heil, wird die Rettung bringen. Und dann beginnt das Loblied. Das Loblied: An jenem Tag wirst du sagen, ich danke dir, Herr. Du hast mir gezürnt. Möge dein Zorn sich wenden, auf dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil, ich vertraue und erschrecke nicht, denn meine Stärke und mein Lied ist Gott, der Herr. Er wurde mir zum Heil. Ihr werdet voll Freude Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. An jenem Tag werdet ihr sagen, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, sein Name ist erhaben. Singt dem Herrn, denn Überragendes hat er vollbracht. Bekannt gemacht sei dies auf der ganzen Erde. Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner Zions, denn groß ist in eurer Mitte der Heilige Israels. Ein Loblied auf Gott, den Retter. Nachdem er gerade angekündigt hat, dass das Gericht nicht das letzte Wort ist. Dass Gott nach dem Gericht neu anfangen wird. Und jetzt beginnt dieser Psalm, dieses Lied in Jesaja 12 ganz merkwürdig. Da heißt es doch tatsächlich, ich danke dir, Herr, du bist zornig gewesen. Dankt er jetzt für den Zorn Gottes oder bloß dafür, dass er vorbei ist? Schon merkwürdig. Kann man dankbar sein für den Zorn Gottes? Ich finde es einen interessanten Gedanken, dass Jesaja uns hier das beschreibt in diesem Lied, dass die Rettung, und das ist eigentlich nicht nur dieses Lied, sondern es ist die ganze Umgebung, die Kapitel davor und danach, dass er beschreibt, die Rettung beginnt tatsächlich mit einem Kahlschlag. Das will uns jetzt nicht so ganz in den Kopf. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwo im Garten unterwegs bin und dann denke ich, ist es wirklich so, muss der Baum wirklich weg, einen neuen pflanzen? Muss ich denn wirklich so auf den Stock setzen, dass bloß noch der Stumpf da ist und hoffen, dass was Neues daraus wächst? Ist er wirklich so morsch, dass er ganz weg muss? Kann man danken für das Gericht Gottes? Ja, die Rettung beginnt tatsächlich mit dem Aufdecken der Sünde. Ich vergleiche es mal mit dem Chirurgen. Ja? Wenn ein Chirurg sagt, ich habe jetzt das untersucht und da ist irgendwas in Ihrem Körper, das muss dringend raus. Aber ich mache es barmherzig, ich schneide bloß die Hälfte weg. Dann sage ich, oh weh, ich glaube, der hat seinen Job nicht ganz verstanden, oder? Aber wie schnell sind wir dabei? Also als vor Jahrzehnten Arno Backhaus, Andreas Malessa, als Arno und Andreas durch die Lande tingelten, einige erinnern sich noch, dann war ein Lied von ihnen, was sie da gesungen haben, Schlag nicht zurück. Ich weiß nicht, ob es jemand kennt. Da ging es also, wenn dir einer die Meinung sagt, dann ist er nicht dein Feind, dann will er dein Bestes. Deshalb schlag nicht zurück, wenn dir einer die Meinung sagt, er meint es gut mit dir. Hör ihm zu. Es wundert mich nicht, dass dieses Lied eigentlich nicht wie der Gammler und die anderen dann zum Hit wurde und heute noch gesungen werden. Das ist auch ein bisschen in der Versenkung verschwunden, dieses Lied, weil das hören wir nicht so gerne. Vor einiger Zeit habe ich mich mit jemand unterhalten. Wir kamen auf irgendein Beispiel. Ich habe dann gesagt, ja, ich habe den Fall mal erlebt. Jemand war in der Gemeindeleitung und jetzt waren sie im Ruhestand und haben sich einen Lebenstraum erfüllt. Wir wollen nun mal Weltreise machen. Und dann haben sie also wirklich außer Antarktis keinen Kontinent ausgelassen und waren also so anderthalb Jahre irgendwo immer wieder mal unterwegs. Die haben das nicht am Stück gemacht, sondern da mal 3 Wochen, da mal 4 Wochen, da mal 6 Wochen, da mal 2 Monate. Und während der ganzen Zeit war sie in der Gemeindeleitung. irgendwann hat sie dann mal gesagt, ja, ich weiß ja nicht, ich bin ja oft nicht da. Ne? Und dann habe ich dann gesagt, soll ich mal ganz ehrlich sein? Du hilfst uns nicht wirklich. Wenn du jetzt alle 8 Wochen mal vorbeischaust und mal schnell alle auf Vordermann bringen willst und allen sagen, was sie in der Zwischenzeit nicht gemacht haben, während du in der Welt rumgefahren bist, ganz ehrlich, hilft uns nicht wirklich. Und dann, als wir uns darüber unterhalten haben, hat der Bekannte gesagt, na, die war dir sicher sauer, ne? Die ist von beleidigt weggeblieben, ist nicht mehr gekommen. Habe ich gesagt, nee, ganz im Gegenteil. Sie war dankbar, dass einer den Mut hatte, offen zu sagen, was sie alle gedacht haben. Und so ist das manchmal, dass wir uns nicht gern korrigieren lassen. Und wir denken, ach ja, wenn ich jemandem deutlich die Meinung sagen muss, dann ist er sicher beleidigt und zieht sich zurück. Ja? Nee, wenn dir einer mal offen sagt, was er dir schon lang sagen wollte, der meint es gut mit dir. Kritik ist kostenlose Beratung. Normalerweise muss man viel Geld dafür bezahlen, Beratung zu kriegen. Ja, ja, also Jesaja 12, das Loblied beginnt damit, dass einer sagt, danke für das Gericht Gottes. Danke für deinen Zorn, der das aufgedeckt hat. Danke, dass dein Zorn mir den Ernst meiner Lage vor Augen führt. Dass ich nicht einfach so weiterwurschteln kann. Dass der Baum nicht von selber irgendwie wieder gesund wird. Sondern dass das wirklich nur ein Kahlschlag helfen kann. Danke dafür, dass dein Zorn mir den Ernst der Lage vor Augen geführt hat. Und danke aber auch dafür, dass dein Zorn mich nicht völlig vernichtet hat. Dass nach diesem Kahlschlag wieder ein neues Auswachsen beginnt. Dass dann ein neuer Anfang möglich ist. Denn das ist das Besondere bei Gott. Gott belässt es nicht beim Kahlschlag. Er fängt wieder neu an. Das ist eine wesentliche Botschaft überhaupt des Propheten Jesaja. Ja, einer seiner Söhne heißt mit Namen, wie heißt er? Ein Rest kehrt um. Ja, der arme Kerl hat es im Kindergarten schwer gehabt, oder? Ein Rest kehrt um, komm mal her, gib Mittagessen. Ein Rest kehrt um, dein Papa ist draußen und hol dich ab. Ein Rest kehrt um, komm mal. Ein Rest kehrt um, das ist die wesentliche Botschaft bei Jesaja. Dieser kümmerliche Rest, der dann übrig bleibt, mit dem beginnt Gott neu. Also, kann man danken für den Zorn Gottes? Kann man danken dafür, dass Gott Stopp sagt? Danken dafür, dass Gott einen Schlussstrich zieht und sagt, jetzt ist aber genug? Das Danklied, das Loblied Gottes auf den Retter beginnt damit, dass einer sagt, danke, dass du zornig gewesen bist. Dein Zorn hat mir gezeigt, wie ernst es um mich steht. Und deine Liebe hat dafür gesorgt, dass dein Zorn nicht das letzte Wort ist. Danken für das Gericht Gottes. Eine zweite Beobachtung in diesem Lied in Jesaja 12. Rettung beginnt ganz persönlich. Der Vers 2, siehe, Gott ist mein Heil. Ich vertraue und erschrecke nicht. Meine Stärke, mein Lied ist Gott der Herr. Er wurde mir zum Heil. Die Rettung beginnt bei mir. Das ist jetzt natürlich nicht in dem Sinn zu verstehen, dass wir selber uns retten. Aber dass die Rettung da beginnt, wo sie ganz persönlich bei mir ansetzt. Wir denken ja manchmal, das liegt uns Menschen im Blut. Ja, wenn der und der und der sich ändern würde, dann würde es besser. Ne? Wenn die anderen in der Gemeinde endlich kapieren würden, dann ging es vorwärts. Und Gott sagt, nee, stell dich darauf ein, dass es bei dir beginnt. Nicht bei den anderen, nicht bei denen, die du immer in Verdacht hast. Gottes Rettung beginnt ganz persönlich. Wir meinen manchmal, ja, die Welt sähe besser aus und dann schimpfen wir über die gottlose Welt, die nicht mehr auf Gott hört. Aber ganz ehrlich, wie ernst nehmen wir denn wirklich Gottes Wort für unseren Alltag? Wie ernst nehmen wir das, wenn Gott sagt, zum Beispiel wenn Jesus sagt, wenn du merkst, dass etwas zwischen euch steht, dann geh hin zu dem und sprich persönlich mit ihm, bevor du mit anderen darüber sprichst. Wie ernst nehmen wir das? Wie oft geben wir dann, soll ich dir mal unter dem Siegel der Verschwiegenheit so als Gebetsanliegen weitergeben, was der und der und der gemacht und gesagt hat? Und wenn man das dann mal anspricht und sagt, hör mal, das ist aber nicht in Ordnung, steht aber anders in der Bibel. Naja, ja. Und da merke ich, ja, es ist gar nicht so einfach. Und wenn jetzt das Wort Gottes uns sagt, nein, es beginnt bei mir. Nicht die Menschen dieser Welt, nicht die anderen in der Gemeinde und nicht die anderen Gemeinden, wenn die endlich verstehen würden, sondern bei mir persönlich. Dieses Danklied auf den Retter beginnt damit, dass einer sagt, ich persönlich, ich habe die Rettung Gottes durch Gott erfahren. Ich habe sie nötig, ich habe sie erlebt und ich weiß, dass Gott mich zurechtgebracht hat. Und damit beginnt es. Die nächste Beobachtung, die Rettung verändert unser Miteinander. Dann heißt es nämlich, ihr, da ist die Mehrzahl, ihr werdet voller Freude Wasser schöpfen aus den Heilsquellen. Da ist plötzlich die Gemeinde der Glaubenden angesprochen. Sie werden entdecken, dass sie miteinander von der Rettung Gottes leben. Sie werden feststellen, dass sie miteinander von der Vergebung leben. Die Gemeinde ist der ideale Ort, wo man Fehler zugeben kann. Da sind lauter Leute zusammen, die wissen, dass sie von Vergebung leben. Woanders, wo die Leute gern vor sich hertragen, ich bin ja perfekt, ich habe ja keine Fehler, da kannst du auch keinen Fehler zugeben, sonst bist du einfach einmal unten durch, ne? Denken wir. In der Gemeinde sagen wir doch laut, wir leben alle von der Vergebung. Deswegen kann man auch ganz klar sagen, jetzt ist es mal wieder nötig, ich brauche deine Vergebung, vergib mir bitte. Rettung verändert unser Miteinander. Wir sind nicht Konkurrenten, sondern wir sind eine Lerngemeinschaft. Wir sind miteinander unterwegs und beide sind miteinander Lernende. Und dürfen einander erinnern, einander helfen, einander ermutigen. Und da gilt jetzt diese Verheißung hier in Vers 6, heißt es, der Heilige Israels wohnt mitten unter euch. Ist euch schon mal aufgefallen, was das für eine klasse Verheißung ist? Wenn in dieser Welt einer es zu irgendwas gebracht hat, woran erkennt man sein Grundstück? Hohe Mauer, Stacheldraht, Videokameras, Kamera, dieses Gelände wird Video überwacht. Ja? Und dann ist irgendwo ein Pförtner und da musst du klingeln und dann darfst du rein und dann hast du mit Sicherheitscheck, darfst du vielleicht rein. Und jetzt, was macht Gott? Schon in der Wüste damals, da lässt Gott ein Zelt errichten. Jeder, der schon mal auf dem Campingplatz war, weiß, wie es Zelten ist. Ja? Da hast du keine Privatsphäre. Da hörst du alles und wirst gehört. Und wenn du schnarchst, haben alle was davon, auf dem ganzen Campingplatz. Und jetzt sagt Gott, ich möchte mitten unter euch in eurer Mitte in einem Zelt wohnen. Johannes greift das dann auf, Johannes 1, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Ja? Also Gott wohnt im Zelt mitten unter seinen Leuten und sagt, ich habe keine Geheimnisse für euch. Ich möchte mitten unter euch wohnen. Und interessant ist ja, dass das Gleiche wieder für das Ende der Bibel uns verheißen wird, dass Gott mitten unter seinem Volk wohnt. Das ist von Anfang an der Wunsch Gottes, ich möchte so mit euch Gemeinschaft haben, dass nichts zwischen uns steht. Und Gott sagt, und wenn ich mitten unter euch wohne, ich mache noch nicht mal die Tür zu. Ihr könnt jederzeit zu mir kommen. Ich hätte beinahe gesagt Tag und Nacht, aber Nacht wird es im Himmel nicht mehr geben. Also deswegen ganz einfach. Gott sagt, ich möchte unter euch wohnen. Das ist mein Ziel. Und er ist auch jetzt hier. Es sind ja ein paar Stühle frei. Ne? Dann stellt euch vor, da sitzt Gott jetzt hier mitten unter uns und hört, was du mitgebracht hast an Sorgen und weiß, was dir schon wieder Angst macht im Blick auf den morgigen Tag oder den heutigen vielleicht. Er weiß, was du mitgebracht hast an Enttäuschung, nicht erhörte Gebete. All das musst du nicht vor Gott verstecken. Er ist mitten dabei, er sitzt hier mitten unter uns und hat das alles gehört und kennt das alles längst. Und er sagt, so will ich das haben. Die Gemeinde ist der Ort, wo ich mitten unter euch gegenwärtig bin. Und so sind wir miteinander unterwegs. Und so verändert diese Rettung auch unser Miteinander, weil er ist mitten dabei. Und jetzt erleben wir noch in Jesaja 12, dass der Plan Gottes weiterreicht. Es ist Gott nicht genug damit, dass er in seinem Volk wieder angekommen ist, dass sein Wort in seinem Volk wieder was gilt und die Menschen ihr Vertrauen wieder auf ihn setzen, statt auf sich selbst und ihre Frömmigkeit. Sondern er sagt, ich möchte, dass diese Botschaft weitergeht. An jenem Tag werdet ihr sagen, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt und verkündet, sein Name ist erhaben. Sagt es allen, wenn ihr Gott so erlebt, werdet ihr es nicht für euch selbst behalten. Ihr werdet auch anderen davon sagen, was für einen großartigen Herrn ihr habt. Und da muss man jetzt gar nicht mal, wer weiß, wohin fahren. Man kann inzwischen in Deutschland Leute aus fast allen Ländern dieser Welt kennenlernen. Das ist ja herrlich. Ja? Und dann kann man überall sagen, wisst ihr, was für einen großartigen Herrn wir haben. Wie letztens jemand sagte, ja, da ging es wieder halt eine Wohnung zu suchen. Ne? Und jemand dann sagte, ja, vielleicht ist das ja doch was. Vielleicht habt ihr ja doch recht. Betet doch mal für mich, ihr Christen. Ihr fangt an zu beten und plötzlich gibt es eine Wohnung, obwohl es keine gibt. Vielleicht ist da ja was dran. Betet doch mal, dass ich auch eine Wohnung finde. Und wir beten jetzt und sagen, Herr, überrasch's doch mal. Ja. Gottes Rettung reicht weiter, als wir denken. Macht unter den Völkern seinen Namen bekannt. Nein, wir sind nicht berufen, um unter uns zu bleiben, sondern anderen davon zu sagen, was für einen großartigen Herrn wir haben. Voller Freude werdet ihr aus den Quellen schöpfen. Und so voll Freude, dass andere neugierig werden und sagen, was ist das eigentlich für ein Gott, den ihr da verehrt? Ein Loblied auf den Retter. Es fängt persönlich an. Es bewegt uns, unser Miteinander in der Gemeinde. Und es wird Kreise ziehen hinaus in alle Welt. Es beginnt damit, dass Gott uns unsere Grenzen aufzeigt, aber uns dann nicht alle macht, nicht vernichtet, sondern dass er uns einen neuen Anfang schenkt. Und das bietet er uns immer wieder an, auch heute. Amen.